ARD.
Im Herbst 1968 holpert ein Pritschenwagen, ein Opel Blitz, durch Berlin. Die Ladefläche wird von einer Plane geschützt. Gut lesbar steht dort: Monika Mrugalla kauft alles. Nachlässe, Standuhren, Regulatoren, Bronzen, Kristalle und Antiquitäten. Dann eine Adresse in Berlin-Schöneberg und eine Telefonnummer.
Am Steuer sitzt nicht Monika, sondern Edgar Mrugalla. Und statt Bronzen, Kristalle und Standuhren hat der Trödler meist angelaufene Silberkännchen, Vertikos, also so antike Kommoden, oder verstaubte alte Truhen mit Messingschlössern auf dem Hänger. Boden- und Kellerentrümpelungen, das ist sein Geschäft. Das meiste bringt er sofort auf die Müllkippe, aber ein paar Stücke finden sich bei jeder Entrümpelung, die er weiterverkaufen kann.
Er hofft auch heute auf schöne alte Möbel. Wenn's gut läuft, bezahlt er 500 Mark an die Erben, nimmt den kompletten Hausrat aus den Wohnungen mit und bekommt am Ende für einige schöne Stücke, die er weiterverkauft, 1000 Mark. Die Adresse, zu der er heute fährt, ist ganz vielversprechend.
Das war eine alte Dame gewesen, die hatte in Kreuzberg auch gelebt gehabt, ist da verstorben und war die Frau eines Rennfahrers. Der hatte so eine Sachen gehabt, Bilder. Bloß ich selber konnte mit Bildern auch nichts Großes anfangen, weil ich ja einfach keine Bildung gehabt habe. Ich war ja total ungebildet gewesen.
Also schaut er sich vor allem die Rahmen an. Golden schimmernde Barockrahmen bringen immer ein paar Mark mehr. Er packt die Bilder ein und fährt zu seinem großen Lagerraum am Willmanndamm 10.
Da lagern schon 40 Tonnen Schrott aus der Auflösung eines Eisenwarengeschäfts. Und das liegt da leider wie Blei. Niemand kauft den Schrott. Neben dem Lagerraum gibt es eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die Mrugalla gemeinsam mit seiner Frau Monika gemietet hat. Und einen kleinen Trödelladen. An diesem Tag hat er ein gutes Gefühl. Die Bilder wird er schnell loswerden. Manchmal stehen andere Händler schon am Nachmittag vor dem Laden, um sich die neue Ware gleich auf der Pritsche des Autos anzusehen.
An einem der nächsten Tage beschließt der Trödelhändler Edgar Mrugalla, zukünftig in Kunst zu machen. Denn was er da von der Rennfahrerwitwe mitgenommen hat, erzählt er später, war ein Schatz. Nur er hat ihn nicht erkannt.
In diesem Trödelladen haben natürlich, wenn wir eine Auflösung gehabt haben, haben wir alles in den Trödelladen reingepackt und haben das verhökert, was da drin gewesen war. So einfach war das. Und ich konnte diese Bilder nicht erkennen und habe quasi einen Caspar David Friedrich kreisweit bei Sonnenaufgang für ein Apfel und ein Ei verscheuert.
50 Mark, erzählt er später, hat ihm einer der anderen Antiquitätenhändler gezahlt. Für einen Caspar David Friedrich. Unsigniert. 55 mal 65 Zentimeter groß. Ein Leben lang wird ihn dieser Verkauf ärgern.
So ein Caspar David Friedrich würde heute auf den Markt 10 Millionen bringen. Damals war es vielleicht 700.000, 800.000 gewesen, ne? Aber immerhin war ja damals auch Geld.
20 Jahre nach diesem Fehlverkauf gibt es eine, ich sag mal, Ausstellung von Edgar Mrugalla in Düsseldorf. Die Pressefotografen suchen den besten Blickwinkel auf die Bilder. Und an einem nüchternen, langen Tisch sitzt ein Mann, der Edgar Mrugalla ein Genie nennt und von einzigartiger Vielfalt spricht.
Wir gehen davon aus, was Sie heute auch am Lesen können, dass der Schaden etwa, wenn überhaupt man das so beziffern kann, so die 30 Millionen wohl erreichen wird.
Die Ausstellung ist eine Pressekonferenz der Düsseldorfer Polizei. Und in deren Asservatenkammer liegen etwa 2000 Bilder und Grafiken von Edgar Mrugalla. Aber auf keinem steht sein Name. Stattdessen Signaturen von Max Liebermann, Heinrich Zille, Erich Heckel, Max Beckmann, Käthe Kollwitz und Pablo Picasso.
Wie wurde aus dem ahnungslosen Berliner Trödler Eddie der König der Kunstfälscher?
Und wo ist eigentlich dieses Bild von Caspar David Friedrich abgeblieben? Wie hieß es? Greifswald bei Sonnenaufgang?
Das ist Kunstverbrechen. Der Fälscher mit den Händen von Picasso. Mein Name ist Torben Steenbuck.
Und ich bin Lenore Lötsch.
Kunstverbrechen ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Das hier ist der erste Teil von Der Fälscher mit den Händen von Picasso. Ihr findet schon jetzt alle Episoden zu diesem Fall in der ARD-Audiothek.
Ja, liebe Kunstverbrechen-Community, es geht mal wieder um Fälscher. Das ist, wie ihr wisst, mein absolutes Lieblingsgenre in der Kunstverbrechenabteilung. Löst alle meine Blutdruckprobleme mit einem Originalton.
Ja, ich muss heute wieder ein bisschen auf dich aufpassen, Lenore. Ich weiß vermutlich nämlich bei jedem einzelnen O-Ton von Edgar Mugalla, denn der König der Kunstfälscher, damit geht's ja schon los. Also so hat er sich natürlich selbst genannt, wobei ja nicht nur er.
In erster Linie die Presse und die Medien haben den geprägt, weil die festgestellt haben, die lieben Leute, dass ich der größte Kunstfälscher aller Zeiten bin. Man hat mich in Frankreich so ja zum Kunstfälscher des Jahrhunderts gewählt und diese Jury stellte sich zusammen aus New Yorker Galeristen, aus Kunsthistorikern und Kunstwissenschaftlern, also gleich drei verschiedene Leute.
Eine Jury, die den größten Kunstfälscher aller Zeiten sucht. Vielleicht pitchen wir das nochmal bei der ARD-Mediathek.
Gibt's bestimmt schon, oder? So als Formatidee?
Ja, ja, wer weiß.
König der Kunstfälscher nennt Mugalla gleich auch sein Buch, diesen, ich zitiere, subjektiv ehrlichen Bericht über einen schillernden Lebenslauf, der seinesgleichen sucht.
Ja, schillernd, da bin ich natürlich dabei. Bei der Einmaligkeit des Lebenslaufs, da hat ihn die Geschichte ein bisschen überholt, um ehrlich zu sein. Es gab ja schließlich den Meisterfälscher Beltracchi. Dessen Story und seine Enttarnung haben wir in der ersten Staffel von Kunstverbrechen erzählt. Hört da sehr gerne rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir packen euch die Folge auch nochmal bei uns in die Shownotes.
In Staffel 4 ist ja unser Versprechen, wir erzählen eure Geschichten. Also das, was ihr uns an Vorschlägen geschickt habt, per Mail an kunstverbrechen@ndr.de.
Und Mugalla, dieser Name kam da häufiger vor. Zum Beispiel hat uns ein Antiquar aus Velbert das hier geschrieben. Edgar Mugalla ist Ihnen sicherlich ein Begriff. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Porträt seines Werks wunderbar in die Reihe passen würde. Beltracchi fällt durch seine erhebliche kriminelle Energie auf, Mugalla aber durch sein Können in Menge und seine Originalität.
Und ich weiß nicht, Torben, wie ging's dir? Mugalla sagte mir überhaupt nichts.
Nee, definitiv mir auch nicht. War wohl vor meiner Zeit.
Naja, von meiner nur teilweise. Aber diese Mail von dem Antiquar, die ging ja noch weiter. Er schrieb nämlich:
Es gibt O-Töne, eine Autobiografie, seine Tochter lebt in Düsseldorf. Wenn man sie ganz lieb fragt, wäre ja vielleicht ein Gespräch möglich. Möglicherweise könnte ich da auch mal vorfühlen. Und da haben wir natürlich sofort angebissen und eine Mail geschrieben, ob der Antiquar da mal ganz lieb anfragen kann und wir mit der Tochter von Mugalla sprechen können.
Hat er auch gemacht und die Antwort war, naja, sagen wir mal, sie führte dazu, dass wir die Geschichte des Fälschers Mugalla noch ein bisschen interessanter fanden. Kommen wir gleich dazu.
Denn wir hatten noch eine andere, sehr spezielle E-Mail im Postfach. Eva aus Bremen hat uns geschrieben.
Erst einmal Congratulations. Euer Podcast ist mega. Kein Blut und oft zum Schmunzeln.
Bis dahin schon mal sehr herrlich. Wir freuen uns auch, immer mal Blumen zu bekommen. Aber Spaß beiseite. Eva schreibt in der Mail weiter, wie sie sich Gedanken gemacht hat, welche Fälle für die Kunstverbrechen-Community denn noch interessant sein könnten. Sie schreibt:
Dann geisterte Herr Mugalla in meinem Kopf herum. Von Radio Bremen gab es Ende der 90er eine Sendung an einem Samstagvormittag mit dem Titel Jäger und Gejagte. Unter anderem wurde in diesem Beitrag über Herrn Mugalla berichtet. Herr Mugalla hatte zum Schluss der Journalistin einen, in Anführungsstrichen, zu 100% fälschungssicheren Druck von sich geschenkt. Dieser Druck wurde in der Sendung verlost und ich habe ihn gewonnen. Wir haben dann ein bisschen mit Eva hin und her geschrieben und irgendwann sagte sie, sie habe jetzt 20 Jahre lang Freude gehabt an diesem Bild und an der Story behind und nun will sie es in gute Hände weitergeben.
Und mit den guten Händen meinte sie unsere. Aber keine Sorge, wir haben da zum Ende dieses Falls noch eine kleine Überraschung für euch. Ja, genau, für euch, liebe Zuhörerinnen von Kunstverbrechen.
Aber zu diesem Zeitpunkt wussten wir eben noch nicht viel über Edgar Mugalla. Wir haben uns auf jeden Fall schon mal mit Eva in Bremen verabredet.
Und sind eingestiegen ins Archiv. Und Lenore, auch wenn das Pochen auf klassische Rollenbilder jetzt gar nicht so mein Vibe ist, irgendwann, als wir Kunstverbrechen entwickelt haben, hast du mal die Hand gehoben, als es um Archive ging.
Und ich lieb's ja auch. Also gerade, wenn man viel findet. Und so viel kann ich schon mal verraten. Edgar Mrugalla war ein Schnacker. Der Mann hat seine Geschichte in jedes Mikro, in jede Kamera erzählt. Und sie klingt jedes Mal ein bisschen anders. Zum Beispiel dieses Bild, mit dem alles angefangen hat. Ihr habt es ja im Intro gehört. Der von ihm nicht enttarnte Caspar David Friedrich. Hat er mal 50 Mark für bekommen, mal 150 Mark.
Okay, vielleicht war das aber ja auch die Erinnerung, die da versagt hat. Weil seine Fälschergeschichte, die beginnt ja ungefähr 1968. Und die Story dazu fängt er ja erst an, 2 Jahrzehnte später zu erzählen. Aber komm, lass uns mal erstmal in ein Best-of einsteigen. Archivtöne, die wir im NDR-Archiv so gefunden haben zu Mrugalla. Ich lieb das ja, solchen Narzissten zuzuhören.
Ja, vielleicht fangen wir doch mal chronologisch an, damit man weiß, wie alt war Mrugalla denn 1968, also als alles begann.
Ich bin in Berlin am 11.07.38 geboren und zwar in der jüdischen Privatklinik unterm Davidstern von Dr. Lesser. In der Potsdamer Straße 136. Meine Mutter kam aus Moskau, Vater aus Berlin, 2. Generation schon in Berlin. Ja, und der Name selber kommt ja aus den Keltischen, der Name Mrugalla. Und zwar heißt es auf Keltisch, auf Altkeltisch, Stamm der kleinen, starken Bären. Die Bären. Wow.
Ja, bitteschön, funktioniert doch alles mit den Erinnerungen. Erstaunlich gut sogar. Also ich wüsste die Adresse der Klinik, in der ich geboren bin, definitiv nicht mehr. Ich kriege ja gerade mal das Krankenhaus in Hamburg hin, wobei selbst das mittlerweile anders heißt.
Naja, erste Regel, wenn du Leute überzeugen willst, ganz viele Details. Dann hat man so einen Vertrauensvorschuss, was die Fakten betrifft. Und wir wissen es ja aus anderen Kunstverbrechenfolgen, Fälscher sind meist die begabtesten Geschichtenerzähler im Kunstbereich.
Ja klar, und man hat ja das Gefühl, er deutet hier schon ganz viele Geschichten an. Mitten in der Nazi-Zeit, eine jüdische Privatklinik und dann kommt die Mutter aus Moskau.
Ja, gerade die Mutter wird in dieser Geschichte noch wichtig werden. Erst einmal aber beschreibt er sie eher distanziert.
War keine tolle Zeit gewesen. Also mit 3 und 4 Jahren musste ich schon als Kind in Kinderheim untergebracht werden. So in Waisenhäusern, weil meine Mutter Krieg spielen musste. Die musste als Dolmetscherin mit an die Front, an die Ostfront und musste da dolmetschern. Ne? Und ist dann mehrmals verwundet worden. Und naja, also bis 45 habe ich meine Mutter ein paar Mal bloß gesehen. Und dann eben nach dem Krieg, dann war eine sehr schlimme Zeit, da gab es ja nichts zu essen. Und 1949 sind wir mit meinen Eltern, beziehungsweise mein Vater war ja ein Kommunist gewesen, und der hat gesagt, also wenn wir nochmal so eine Luftbrücke hier kriegen sollten, dann müssen wir wieder Hunger schieben und Trockenkartoffeln fressen, und dazu hat er keine Lust. Er zieht im Ostsektor hin, da wo der Russe ist, da gibt es sowas zu essen. So, und dann sind wir nach dem Osten gezogen.
Also 1949 in der DDR. Da war Mrugalla 11 Jahre alt.
Ja, und die Schulbildung ist eher kurz. In der 6. Klasse ist er aus der Schule raus, einfach weil er Geld verdienen musste, wird dann Heizer und Maschinist auf einem Schiff und geht wieder zurück nach West-Berlin.
Und das klingt abenteuerlich, was er alles macht. 30 Jobs listet er irgendwann selbst mal auf. Hilfsbootbauer, Bimmeljunge. Eleonore, was ist ein Bimmeljunge?
Ja, das ist eher so ein Berliner Ausdruck für Lehrling, Anfänger auf dem Bau vor allen Dingen.
Ah ja, okay. What else? Preisboxer, Kohle, Öl und Zeitungsfahrer. Also der Mann malocht wirklich, um über die Runden zu kommen.
Und es sieht alles überhaupt nicht so aus, dass sich Edgar Mrugalla irgendwann mal der Kunst zuwendet und den größten Kunstfälscherskandal der Nachkriegszeit auslöst.
Insofern jetzt ja schon mal die Frage, war er vielleicht doch genial?
Er hatte es einfach in den Händen. Pass mal auf.
Das hieß ja dann nachher der Mann mit den Picasso-Händen, ne? Die sind die Tatsache so, wie Picasso seine Hände sind. Die sind sehr rund, viel Fähigkeiten drin. Picasso konnte ja auch aus Scheiße Gold machen. Ne? Und so ist es bei mir nicht anders.
Naja, Picasso reitet ihn allerdings irgendwann dann auch richtig rein in die besagte Scheiße. Lenore hört sich also hier im NDR Kulturbüro durchs Radioarchiv und erfährt die Lebensgeschichte von Edgar Murgalla.
Und versprochen, da kommen hier noch einige Perlen für die Freunde der Berliner Großmäuligkeit.
Aber erstmal wollen wir uns was anschauen. War er denn wirklich so genial, der Fälscher Murgalla? Und sehen wir beide das auf den ersten Blick? Kunstverbrechen-Hörerin Eva, die wollte uns ja ein Murgalla-Bild zeigen. Wir machen uns also beide auf den Weg nach Bremen.
Übrigens, klassische Rollenverteilung, rasender Reporter Torben fährt.
Ja, rasend trifft's. Wobei am Anfang hat es ja wirklich noch ein bisschen gedauert, bis wir überhaupt losfahren konnten.
Mhm. Weil ich ja immer schlecht vorbereitet bin. Du hast die Adresse?
Nee. Scheiße, warte, ich guck nochmal. Ich weiß noch, Bremen. Ich wollte dich nämlich gerade fragen. Lenore, wo geht's denn hin? Oh Gott, wo hat sie die geschrieben? Die hat sie doch in der Mail.
Ja, ich habe die Adresse dann doch irgendwann gefunden. Und wir haben uns auf den Weg gemacht nach Bremen-Kattenturm. Eva hatte geschrieben, dass sie uns ihren echten Murgalla überlassen möchte. Und wir haben dann im Auto überlegt, wie groß ist das Bild eigentlich und wo packen wir es rein? Auch da hätten wir die Vorbereitung etwas optimieren können.
Bei einer der letzten prominenten Übergaben, die unser Kunstdetektiv in Holland, Arthur Brandt, hatte, da ist ihm ja ein gestohlener Van Gogh in einer IKEA-Tüte übergeben worden. Wir hätten eigentlich nochmal eine IKEA-Tüte einpacken müssen.
Die Straße, in der Eva wohnt, ist schmal. Typische Vorstadtsiedlung mit kleinen Einfamilienhäusern und regem Flugverkehr.
Auf jeden Fall sehr unterschiedliche Häuser, aber
eng an eng. Ein bisschen geduckt hat man den Eindruck. So, man muss sich so ein bisschen ducken, wenn man reingeht.
Ja, und auf jeden Fall so, als ob hier viel auch aus den Fenstern geguckt wird. So, da sind wir schon?
Hier.
Ah, ja. Sehr gut.
Ali, hallo.
Hallo.
Kommt herein. Ali,
hallo.
Hallo Lino. Hallo Torben.
Hallo Eva. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Weit hatten wir es zum Glück nicht.
Und ihr lebt hier voll in der Einflugschneise, haben wir gehört, ja?
Ja, habt ihr eben den Großen gesehen? Das Beluga, genau.
Wir sind beide so.
Ja.
man merkt es bei dem, der ist auch schon deutlich lauter.
Eva steht im schmalen Flur und sprudelt sofort los. Erzählt uns von ihrem Viertel, von den Häusern, die in den 30ern gebaut wurden und erstaunlich große Gärten haben. Sie zeigt dann entschuldigend auf einen Stapel Fotoalben in der Ecke des Flurs.
Gleich zur Info, nein, wir sind keine Messis. Meine Mutter ist ja letztes Jahr verstorben.
Eva hatte alle Hände voll zu tun mit der Auflösung der Wohnung. Und jetzt scannt sie die 50 Fotoalben der Mutter für ihre Geschwister. Das Bewahren ist ihr wichtig. Allerdings sind wir ja hier, weil sie sich von einer Sache nun doch trennen will.
Wir sind im Wohnzimmer. Die Kaffeetafel ist gedeckt. Es gibt eine Erdbeer-Biskuitrolle, selbstgebacken von ihrem Mann. Und wir spazieren durch das Wohnzimmer und scannen die Wände. Eine städtische Flussszene mit einer Brücke. Die hat ein großes, geschwungenes Geländer. Nee, sieht jetzt nicht nach Max Liebermann aus. Den soll Murgalla häufig gefälscht haben. Es gibt kein weiteres Motiv, das uns irgendwas sagt. Also bewundern wir den Blick in den Garten, den Kirschbaum. Und dann bleibt Eva an der Couch stehen.
Ja, und da ist das Bild.
Wo?
Da. Hast du nicht gesehen?
Nee.
Ins Wohnzimmer hat es der Murgalla nie geschafft, erzählt uns Eva. Er hing im Flur. Lenore und Eva beugen sich dann über das gerahmte Bild. Sieht aus wie eine Szene aus einem Varieté der 1920er Jahre. Fünf verkleidete Menschen stehen im Hintergrund etwas missmutig in einer Reihe. Einer hat etwas von einem Preisboxer. Der hat die Arme so verschränkt und das Gesicht so ganz doll zusammengekniffen, ganz angestrengt. Eine Frauengestalt hat die Hände in die Hüften gestützt und um ihren Körper windet sich eine Schlange, die zwischen ihren Pluderhosenbeinen hervorlugt. Im Vordergrund erkennt man einen kleinen Mann im Frack, der alles gibt, um das Publikum zu animieren. Sieht aus, als würde er das schon einige Jahre zu lang machen. Das Ganze wirkt ein bisschen wie eine Karikatur.
Eva hat noch genaue Erinnerungen an die Sendung bei Radio Bremen, bei der sie das Bild gewonnen hat. Da erzählte Mugalla, der Druck sei absolut fälschungssicher.
Das, was ich mich noch erinnere, war, dass er gesagt hat, dass das handgeschöpftes Papier ist. Das hat er wohl selber hergestellt, auch mit einem Wasserzeichen.
Warte mal, da muss ich mal die Brille aufsetzen. Wo ist es?
Da ist das.
Ah, okay.
Da, das hat er quasi in der Herstellung mit eingeprägt. Und es ist ein Druck mit Farben, die man wohl nicht, also so hat er es dargestellt, die man auch nicht reproduzieren kann. Wenn man das so vielfarbig haben möchte, heißt das, für jede Farbe hat man einen extra Druckvorgang.
So, und jetzt gucken wir mal, also was steht drunter? Oder,
ja. Das, denke ich mal, ist der...
Also da steht ja zumindest Edgar.
Der heißt doch...
Mugalla.
Genau, das würde ich sagen, ist seine Unterschrift. Das kann ich nicht, ich konnte das nie entziffern.
Er hat sich dann immer genannt Cartouche, also hat er zumindest seine Werkstatt genannt.
Ah, okay.
Und das könnte das ja sein, ne? Ja. Cartouche.
Und dann HC.
HC.
Keine Ahnung.
Wofür steht HC? Vom Stil her...
Also ich musste an Zille denken.
Ja, ich habe auch sofort Zille gedacht, aber Zille, also wird, diese Zille wird mit Z geschrieben.
Tja, steht HC für Heinrich Zille? Mugalla war Berliner. Der wird ja wohl gewusst haben, wie der Berliner Maler geschrieben wurde. Eva erzählt uns, sie hätte schon mal im Internet geguckt, ob es da einen Markt für diesen aufwendig kolorierten Kunstdruck gäbe. Aber dann hat sie es doch wieder verworfen, ihn zu verkaufen. Und sie erinnert sich, Edgar Mugalla, der war schon echt eine große Nummer. Als in den 1980ern seine Fälscherwerkstatt in Schleswig-Holstein von der Polizei durchsucht wurde, wurde groß darüber berichtet. Und immer wenn neue Gäste in Evas Wohnung kamen, sind die gleich im Flur stehen geblieben, haben nach dem Bild gefragt, das sonst so gar nicht zu ihrem Stil passte. Und sie hatte definitiv eine gute Story zu erzählen. Wir hätten die Radio Bremen-Sendung ehrlicherweise auch gerne nochmal mit ihr angehört, aber leider ist sie nicht archiviert worden.
Jetzt haben wir diese Radio Bremen-Sendung nicht gefunden, aber wir haben natürlich ein paar Töne von Mugalla gefunden. Tom, spiel mal ab.
Also ich hatte in meiner Laufbahn furchtbar viel Picasso-Grafiken gefälscht gehabt, die so gut gewesen waren, dass sie einfach nicht erkennbar waren. Die sind nur deswegen erkennbar geworden, weil das Papier nicht stimmte, was sie dazu haben hätten müssen. Da gab es dieses Vergé de Montval, was Picasso sehr viel verwendet hatte. Und dieses Vergé ist ja so geripptes Papier, wurde schon seit den 20er Jahren nicht mehr hergestellt. Ne? Dieses Papier, wenn ich das noch gehabt hätte, dann wären die Dinger so durchmarschiert, dass sie überhaupt nicht erkennbar waren. Und in den ganzen Ermittlungsarbeiten, die ja die Kripo erstmal machen musste, war eine Sonderkommission zusammengestellt, die innerhalb von 12 Monaten Kunst studieren mussten, um überhaupt da Herr der Lage zu werden. Ja, da kam die Brigitte Berde, das ist die Sachverständige für Kupferstichkabinett im Louvre, und die hat gesagt, wo sie die Sachen gesehen hat, sagt sie, der Mann muss ein Genie sein. Das hat es noch nie gegeben, solange wie sie schon Kunsthistorikerin ist, dass einer so ein hohes Einfügungsvermögen hat. Das hieß ja dann nachher der Mann mit den Picasso-Händen. Ne?
So, was sagst du?
Der Typ hat einfach einen Schuss, auf Deutsch gesagt. Also da. Faszinierend, aber auch erschreckend.
Ja, so. Genau.
Warum fälscht man? Warum steckt man nicht das, was man an Talent oder Energie hat, einfach in eigene Ideen oder eigene Projekte, ne?
Einerseits lachen wir drei da, wie fett Mugalla aufträgt, wenn er von seinen Fähigkeiten erzählt. Aber andererseits zitiert er dabei ja immer andere, also was andere über ihn gesagt haben. Wir schauen auf den Mugalla-Druck, den Kunstverbrechen-Fan Eva uns mitgeben möchte. Der ist so 40 mal 25 Zentimeter groß und das Wort Genie würde uns jetzt nicht als erstes einfallen.
Gibt es uns mit Rahmen?
Ja, klar.
Ja.
Na, also so gesehen habe ich natürlich den Picasso-Händen auch nicht wirklich Schuldigkeit geleistet. Das ist also kein großer, goldverzierter Rahmen. Ne? Und das, also ich finde, ihr macht das auch super. So. Sonst hättet ihr das Bild jetzt auch nicht gekriegt.
Oh.
Wir bedanken und verabschieden uns und packen den Mugalla in den Kofferraum.
Okay, wir haben also jetzt einen Mrugalla im Büro. Erstmal packen wir euch natürlich einen Link zu einem Foto davon in die Shownotes.
Und wir haben das Bild hier auch jetzt bei uns gerade im Aufnahmestudio stehen. Und vermutlich ein gefälschter Heinrich Zille.
Heinrich Zille war ein deutscher Künstler für Druckgrafik, hat um 1900 viel geschaffen und hat sich sehr so auf Berliner Alltagsszenen konzentriert. Also so rough wie das Leben damals sehen auch seine Figuren aus.
Ja, das passt auf jeden Fall zu den etwas dicklichen, rotbackigen Figuren auf dieser Mrugalla-Fälschung.
Ja, er hat ja hier Zille eher nachempfunden, denn zumindest hat Mrugalla hier keine Signatur gefälscht. Insofern erstmal keine heiße Ware.
Ja, stimmt, fair. Müssen wir jetzt nicht direkt was befürchten. Hier auf dem Druck steht Edgar Mrugalla links und rechts auch mit Bleistift, so ein bisschen hingeschludert, Cartouche. Das hat dir ja sofort was gesagt.
Ja, ich habe nochmal den O-Ton herausgesucht und der gehört absolut in die Kategorie Best of Mrugalla.
Cartouche ist ein Treibsatz für ein Geschoss und alle Bilder, die gemacht haben, sind ja wie Granaten eingeschlagen.
Steigen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer zu Edgar Mrugalla ein. Wie ist er überhaupt zum Fälscher geworden? Und zwar zu einem, der mehr als 50 Maler und Malerinnen fälschen konnte. Das, da wirst du mir nicht widersprechen, Lenore, ist ja schon eher ungewöhnlich. Die meisten konzentrieren sich ja eher auf ein paar wenige Künstler.
Ja, wobei, kannst du dich an Beltracchi erinnern? Der hat ja zum Beispiel behauptet, er könne die Kunstgeschichte rauf und runter fälschen. Aber ich muss echt sagen, bei Edgar Mrugalla, das war das Erste, was mich ein bisschen beeindruckt hat. Also diese große Spannbreite. Der hat alte Meister gefälscht, Rembrandt, ganz viel klassische Moderne, Franz Marc, Max Liebermann, Impressionisten, Expressionisten. Also der hat das wirklich werkstattmäßig produziert und zwar morgens Nolde, abends Korinth. Da habe ich mich echt gefragt, hat der das alles alleine gemacht?
Naja, und wie ist der überhaupt zu so einem Kunsthandwerker geworden? Ihr erinnert euch ja an den Anfang. Da gab es dieses Bild, was er viel zu billig verkauft hat, in seiner Trödlerbude Ende der 1960er Jahre in Berlin-Schöneberg. Ein echter Caspar David Friedrich, Greifswald bei Sonnenaufgang.
Und in dieser Trödlerbude läuft es auch für seine Frau Monika beim Verkaufen nicht besser. Für einen riesigen alten China-Teppich bekommt sie 38 Mark. Also der gemeinsame Trödelladen ist echt keine Goldgrube. Und dann hat die Berliner Stadtverwaltung auch noch eine Idee, die den Trödlern und professionellen Haushaltsauflösern quasi die Geschäftsgrundlage entzieht. Da wird nämlich die Sperrmüllabholung eingeführt. Die Leute können also an bestimmten Tagen ihre alten Möbel auf die Straße stellen. Und ab diesem Zeitpunkt bleibt das Telefon im Trödelladen Mrugalla meistens stumm. Wenige Leute wollen für die Entrümpelung von Kellern und Dachböden noch zahlen. Da brechen seine Geschäfte um 70% ein.
Aber mit Bildern, da ist Geld zu verdienen, hofft Mrugalla.
Ich war so vergrillt gewesen, dass ich gesagt habe, also du musst jetzt so langsam, wenn du mit den Blödsinn hier jetzt weitermachen willst, dann musst du lernen zu sehen. Und das kannst du nur, wenn du anfängst zu malen. Anders geht das ja nicht. Du musst die Maltechnik alle studieren, damit du auch sehen kannst, in welches Jahrhundert welches Bild überhaupt drin gehört.
Zwar hat er bisher nur Schiffsmodelle aus Blech gebaut, aber da hat er gelernt zu improvisieren. Also kauft er Weihnachten 1969 seine ersten Ölfarben, Leinwand, Verdünner und am 1. Januar 1970 hat er 5 Bilder fertig.
Und sie sind nicht sofort Meisterwerke, das sieht Mrugalla selbst so, aber im Trödelladen, da fängt er an zu restaurieren und das läuft schon mal besser.
Ja, ich habe getrödelt, habe restauriert, habe quasi auch Bilder, die ja wirklich Schrott gewesen waren, habe ich so lange rumrestauriert, bis sie wieder ordentlich gewesen waren. Also wieder oft gewärmte Leichen verkauft. Ne? Und die ganzen Maltechniken, die habe ich mir alle selber beigebracht. Dann habe ich mir den Max Dörner gekauft und Kurt Wilde, riesengroße Wälzer und dann alles schön durchlesen und halt ausprobiert. Hat natürlich viel Zeit gekostet.
Ja, und in bestimmten Kreisen spricht sich herum, dass Edgar Mrugalla im Hinterzimmer seines Trödelladens malt und immer mehr kopiert und fälscht.
Und jetzt wird's schräg. Mrugalla hat später immer erzählt, dass die Unterwelt so auf ihn aufmerksam wird. Da kommen mit einem Mal illustre Gestalten mit großen Wagen vorgefahren und bestellen bei ihm Bilder. Kleine Auswahl?
Eines Tages stand dann der Baron Edler Fischer von Tramming, so hieß er damals, auf der Matte und das war der rechte Arm von Puff Helmke. Puff Helmke war einer der größten Edelpuffs Betreiber in Berlin und Hamburg. Und dieser Kanonenkalle wollte natürlich mit mir Geld verdienen. Ne? Da hat er gesagt, pass mal auf, wenn deine Kinder morgen noch über die Straße laufen sollen, ohne dass dir was passiert, dann musst du uns jetzt helfen. Wir brauchen Geld und wir brauchen Material. Also arbeite für uns und dann geht's dir gut. Kriegte den Auftrag, Impressionisten in allen Varianten zu machen. Ne? Alles, was Geld bringt. Da war Degas gewesen, da war Renoir gewesen, da war Monet, ja, die ganzen Impressionisten. Und hab die teuersten Sachen zusammengekriegt.
Der Deal? Murugalla produziert in seiner Fälscherwerkstatt mit Kundenauftrag und die Mittelsmänner mit den großen Karren und den Verbindungen liefern aus.
Zumindest ist das die Version der Geschichte, die Edgar Murugalla erzählt, als er 1987 als Fälscher auffliegt. Er wurde bedroht, hat fleißig und genial gewerkelt und wurde von den Mittelsmännern im Grunde immer nur abgezogen, hat sein Geld meist nicht bekommen. Als ich mir die Prozessakten anschaue, ist da immer wieder die Rede von einer Liste, die er geführt haben soll. Also quasi ein Werkverzeichnis als Fälscher. Und da sollen auch die Namen der Leute stehen, an die er verkauft hat. Vielleicht gibt's die noch? Vielleicht hat das jemand aus der Familie?
Denn Edgar Murugalla selbst können wir leider nicht mehr fragen. Er ist am 22. September 2016 in Düsseldorf gestorben. Aber Düsseldorf? Ihr erinnert euch an den Hinweis des Kunstverbrechenhörers und Antiquars? Er wollte ja bei der Tochter von Murugalla mal ganz lieb nachfragen, ob wir sie besuchen können. In Düsseldorf.
Ich telefoniere mit dem Antiquar. Er sagt, K., Murugallas Tochter, ist in der Vergangenheit immer wieder überfallartig interviewt worden von Journalisten. Deshalb ist sie skeptisch. Ich verspreche, wir nehmen uns Zeit, können vorher schon mal miteinander sprechen. Und er ist hoffnungsvoll. Ich schreibe ihr auch noch mal direkt. Long story short, es kommt die Absage. Sie befürchte, wieder nur als die Tochter von Edgar Murugalla gesehen zu werden. Dabei ist sie selbst auch Künstlerin. Der Ablösungsprozess, auch die Erlebnisse im Zuge der kriminellen Aktivitäten des Vaters, das sei alles sehr hart und schmerzhaft gewesen. Sie hat nichts dagegen, dass wir die Geschichte ihres Vaters im Podcast erzählen. Aber sie kann und will das nicht tun.
Klingt echt nach einem Trauma, was sie da verarbeiten musste. Und ich bin so hin und her gerissen, weil das natürlich eine wichtige Perspektive wäre. Also wie hat sein Umfeld diese kriminellen Aktivitäten wahrgenommen? Haben sie das überhaupt mitbekommen?
Und Murugalla hatte auch noch einen Sohn, Richard. Der malt auch, soll irgendwo in Schleswig-Holstein leben. Und lustigerweise finde ich in einer Antikscheune in der Nähe von meinem Wohnort in Mecklenburg-Vorpommern ein Bild von ihm. Guck mal hier, ich habe dir ein Online-Angebot mitgebracht.
Okay, hier steht jetzt aber, Lenore, Edgar Murugalla und nicht Richard.
Ja, lies mal weiter.
Hexenhaus, Ölgemälde für 690 Euro. Ich beschreibe es mal kurz für euch. Also man sieht im Mittelpunkt des Bildes ein rotes, dreistöckiges, spitzes Haus. Alles, ja, sehr rough aufgetragen. Die Farben wirkt ehrlicherweise das Haus ein bisschen kindlich halt. Also wie ein Kind ein Hexenhaus wahrscheinlich malen würde, das im Wald steht. Mhm. So, und wenn ich jetzt hier mal runterscrolle zur Beschreibung des Artikels. Originales Ölgemälde aus dem Haushalt des bekannten Künstlers und Fälschers Edgar Murugalla. Gemalt von seinem Sohn Richard. Provenienz von seiner Tochter bestätigt. Titel »Das Hexenhaus«. Das Gemälde ist Öl auf einer Platte und extrem plastisch gemalt. Naja, es stammt aus den 1980er Jahren. Ist jetzt nichts, was ich mir zu Hause an die Wand hängen würde. Also die Farbigkeit mag ich, aber das Motiv, ja, ist irgendwie ein bisschen strange. Und auch der Beschreibungstext, oder?
Na, ich fand es vor allen Dingen schräg, man wirbt mit einem Bild Edgar Murugalla und dann steht da in dem Beschreibungstext, der Sohn hat es gemalt und irgendwas stimmt da nicht. Also einerseits die Absage der Tochter, sie will über diese Vergangenheit ihres Vaters nicht mehr sprechen, aber auf der anderen Seite verkauft auch sie selbst die Werke ihres Vaters und bestätigt die Provenienz dieses Bildes hier. Und dann soll Richard Murugalla in den 80er Jahren dieses Bild gemalt haben. Naja, der ist 1980 geboren, also 690 Euro ist jetzt ein stolzer Preis für das Werk eines maximal Neunjährigen.
Ja gut, da gibt's ja schon Beispiele, ne? Also im vergangenen Jahr wurden ja für Bilder von einem Dreijährigen sechsstellige Summen gezahlt. Laurent heißt der kleine Bub und die Überschrift war immer das Wunderkind der Kunst, der Mini-Picasso.
Ja, ich sag mal, das Frühwerk von Richard Mogralla wird jetzt nicht ganz so gehypt. Das Hexenhaus steht seit einem Jahr bei eBay im Netz. Bisher gibt's keinen Interessenten. Und ich habe dann noch mal ein bisschen weiter gescrollt. Auch das Autogramm vom deutschen Maler und Kunstfälscher Edgar Mogralla für 34,99 Euro ist jetzt nicht sehr gefragt. Aber dann, bei Autoteilen werde ich fündig.
Autoteilen, das ist jetzt echt ein Sprung. Sag mal eben, hat er auch Autoteile gefälscht, die jetzt noch angeboten werden?
Nee, das ist ein Verkauf von Richard Mogralla, also dem Sohn. Und da steht eine Telefonnummer. Also rufe ich den mal an.
Sag mir mal so, der hätte die Chance gehabt, so also richtig auch groß rauszukommen und auch besser als dieser Betracke jetzt hier, die richtig dicke Kohle macht eigentlich, ne?
Naja, und dann mache ich mich auf nach Schleswig-Holstein und bin mit einem Mal mitten in einer Fälscherwerkstatt. Nächstes Mal bei Kunstverbrechen. Der Fälscher mit den Händen von Picasso.
Und hier?
Was denn?
Was ist hier so zu sehen? Bisschen Franz Marc?
Nicht ein bisschen Franz Marc.
Also Franz Marc inspiriert. Würde ich jetzt mal sagen, oder nicht?
Das ist
blaue Pferde?
Turm der blauen Pferde. Das ist jetzt ungefähr auch die Originalgröße.
Kommt einer?
Nee, das nicht, aber fahren immer komische Autos vorbei.
Das war die erste Folge von Kunstverbrechen, der Fälscher mit den Händen von Picasso. Ihr könnt schon jetzt alle Folgen zu diesem Fall in der ARD-Audiothek hören.
Und wenn ihr Kunstverbrechen abonniert, dann aktiviert doch gern die Funktion, dass ihr über neue Folgen und Fälle informiert werdet. Findet ihr unter Einstellungen. Es kommt nämlich noch einiges von uns in diesem Jahr.
Genau. Und dann verpasst ihr garantiert nichts. Schreibt uns natürlich auch sehr gerne euer Feedback an kunstverbrechen@ndr.de.
Und ihr wisst als treue Outro-Hörer und Hörerin, was jetzt noch fehlt. Wir freuen uns wirklich sehr über Bewertungen und Empfehlungen. Vielen Dank dafür.
Macht's gut. Danke, dass ihr so treu zuhört und uns unterstützt. Tschüss.
Ciao. Kunstverbrechen. Der Fälscher mit den Händen von Picasso ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur.
ReporterInnen und Hosts sind wir, Torben Steenbuck und Lenore Lütsch.
Die Redaktion bei dieser Folge haben Alexandra Friedrich und Juliane Bergmann.
Die Produktion, das Sounddesign und die Musik kommen von Oleg Tjulenev mit Unterstützung von Burak Kana.
Für die Distribution und das Marketing bei Kunstverbrechen sind Julia Kaiser, Birgit Labs und Max Roloff verantwortlich.
Redaktionelle Unterstützung Tom Holste.
Redaktionsleitung Imke Andersen und Produktionsleitung Claudia Richter.
Leitung NDR Kultur Anja Würzberg.
Vielen Dank an alle Unterstützerinnen beim NDR und in der ARD und natürlich vielen Dank an euch, liebe Kunstverbrechen-Community, für eure Hinweise, fürs Zuhören und Mitfiebern.
Heute kann ich euch einen Podcast empfehlen, bei dem keine Wünsche offen bleiben. Radiowissen präsentiert jeden Tag überraschende Wissensgeschichten. Die sind immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Und für alle ist etwas dabei. Für Geschichtsfans, für Leute, die sich für Psychologie oder Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Da geht es zum Beispiel um den Marshallplan und wie der umgesetzt wurde oder wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat, also auch was für Kunstverbrechen-Fans, und warum das Grübeln uns gefangen hält und was wir dagegen tun können. Das und noch viel mehr findet ihr bei Radiowissen, Montag bis Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich verlinken wir euch das auch nochmal bei uns in den Shownotes.